zum Thema heute. Also ich weiss nicht, ob wir das noch je werden erleben. Was meinst du, Thomas?
Wir werden sicher noch viel Fortschritt in der Forschung sehen. Aber ein funktionierendes Kraftwerk, ich weiss auch nicht. Du sicher eher als ich, du bist ja jünger.
Es geht um Kernfusion. Seit Jahrzehnten forscht man daran, man wird wahrscheinlich auch noch Jahrzehnte daran forschen. Weil es hat halt sehr viel Potenzial zum Energiegewinnen. Wir reden heute darüber, wie das funktioniert und was der Stand der Dinge ist.
Wer mehr über Energie weiss, kann mehr aus Energie machen.
Energieexperten, der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient nutzen kann, gibt es auf energie-experten.ch.
Ich bin Carla Keller, Moderatorin und Podcasterin. Mir gegenüber ist der Thomas Elmiger von der EKZ Energieberatung und Redaktionsleiter vom Blog Energieexperten.
Hoi Carla, hallo miteinander.
Wir reden ja meistens darüber, wie man Energie effizient nutzen kann, beim Bauen, bei Geräten. Heute geht es um Physik, um Kernfusion. Der Artikel von den Energieexperten, wo wir heute sprechen, heisst «Kernfusion – der Traum vom Sonnenfeuer». Wieso liegt denn da so viel Potenzial?
Kernfusion ist die Energiequelle der Sonne. Und die Sonne hat ja so viel Kraft, sie könnte die Energieversorgung der Erde praktisch im Alleingang sicherstellen. Oder das macht sie schon. Bei der Fusion werden zwei Schwesterelemente von Wasserstoff, Deuterium und Tritium, zu Helium verschmolzen. Helium ist etwas leichter als die beiden Ausgangsprodukte. Und darum wird bei der Fusion ein Neutron frei und extrem viel Energie. Im Reaktor fliegt dann das Neutron mit höherer Geschwindigkeit zu der Wand und heizt die auf. Nur ein einziges Gramm Brennstoff könnte 90'000 Kilowattstunden Energie erzeugen. Das ist gleich viel wie 10'000 Liter Benzin.
10'000 Liter Benzin, das ist ja mega viel. Von der Forschung, die wir vorher kurz schon davon hatten, seit etwa 70 Jahren forscht man daran, dass man auf der Erde eine Kernfusion machen könnte und Energie gewinnen. Man muss ehrlich sein, man wird auch noch länger dran sein. Wir reden dann nachher noch über die aktuellen Projekte. Was ist die grösste Herausforderung bei einer Kernfusion?
Das ist die Kombination von Druck und Temperatur. In der Sonne findet die Fusion bei extrem hohem Druck, etwa 200 Milliarden Bar, statt. Und bei einer Temperatur von 15 Millionen Grad. So einen enormen Druck kann man auf der Erde nicht erzeugen. Darum müssen wir bei der Temperatur hochgehen, etwa aufs Zehnfache. Also etwa 150 Millionen Grad Celsius.
150 Millionen Grad Celsius, oder? Wenn ich so denke, wenn das Wasser kocht bei, was ist das, 900 Grad?
Je nach Höhe über Meer.
Aber das ist ja, also du verbrennst dich und dann 150 Millionen Grad Celsius. Muss das erhöht werden? Da schmilzt ja alles Material drumherum. Darum muss man die Kernfusion quasi in der Luft machen. Was für Techniken brauchen Sie dafür?
Damit das Plasma, der Treibstoff, nicht mit der Wand des Reaktors in Berührung kommt, kann man es mit sehr starken Magneten wie schweben lassen. Und für das gibt es zwei Reaktortypen, die im Moment hauptsächlich erforscht werden. Der erste ist der Tokamak. Der sieht ein bisschen wie ein riesengroßer Ring aus, in Donut-Form. Und der hat innen und außen Magnet. Der Magnet in der Mitte, der ist so stark, dass er zwei Flugzeugträger könnte anheben. Innen in diesem Ring ist das Plasma. Und im Tokamak muss man den Fusionsprozess immer wieder neu starten. Das ist so ein bisschen wie ein pulsierender Vorgang. Der zweite Typ, der heisst Stellarator. Wie die Sterne, Stella auf Latinisch. Und ich habe das extra noch einmal nachgeschaut. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Band, das um sich selber gedrillt ist und zu einem Ring geformt. Und der hat nur Aussenmagnet. Im Unterschied zum Tokamak schafft der kontinuierlich. Also das ist ein Prozess, der immer läuft. Er ist aber in der Entwicklung noch nicht so weit wie der Tokamak-Typ. Neben so Magnetfelder, wo der Treibstoff schweben lassen, wird auch noch an weiteren Lösungen geforscht. Stichworte dazu sind Stosswellen und Laser. Ich tue noch einen Artikel in den Shownotes verlinken dazu.
So ein Tokamak-Reaktor, also der aussieht wie ein Donut, der braucht auch ein Forschungsprojekt ITER. Das ist in Frankreich, es gibt auch privatwirtschaftliche Start-ups, aber das ITER ist ein offiziellen internationalen Gemeinschaftsprojekt mit vielen Ländern von der EU über die USA bis Indien, die da dabei sind, auch die Schweiz. Eigentlich hätten sie das Forschungsprojekt bis 2035 fertig haben. Hätten. Was ist denn schief gelaufen, dass es noch nicht, also dass man weiss, in 10 Jahren, nein, keine Chance.
Die Mediensprecherin von diesem ITER-Projekt, Sabine Griffith, die hat in einem Radio-Interview gesagt, wir packen die Sonne in eine Thermosflasche. Und jetzt kann man sich vorstellen, das ist ein enorm anspruchsvolles Vorhaben, wo fast jede Komponente von Grund auf muss neu entwickelt werden. Manchmal mit Materialien, die es bis jetzt gar nicht gegeben hat. Unter anderem sind da die grössten und stärksten Elektromagnete von der Welt entwickelt worden, wo man muss auf minus 269 Grad Celsius abkühlen muss, damit die das Maximum leisten können. Bei dieser Konstruktion sind auch Fehler passiert. Das meiste, was man dort einbaut, sind Einzelanfertigungen. Zum Beispiel haben gewisse Teile, die geliefert worden sind, nicht so millimetergenau zusammengepasst, wie es eben nötig wäre. Andere Mängel hat man reparieren, aber die und andere Teile hat man neu bestellen und produzieren.
Also wirklich ein riesen Projekt, wie sie da eben noch Teile selber anfertigen müssen. Es muss Millimeter genau sein. Wenn sie denn das abgeschlossen haben, also wenn sie mit dem ITER genug herausgefunden haben, soll das Projekt Demo laufen. Mit dem soll man den Strom erzeugen. Christian Theiler, Professor für Plasmaphysik an der EPFL, also am ETH Pendant zu Lausanne, ist auch noch im Interview, dem Blogartikel, er sagt, er hält es für realistisch, dass bis 2050 Strom aus einem Kernfusionsreaktor ins öffentliche Netz gespissen werden. Also wenn das Forschungsprojekt ITER bis 2035 nicht fertig ist, aber bis 2050 soll man Strom einspeisen können. Glaubst du das?
Ja, du hast ein bisschen Zweifel.
Ja.
Professor,
ich sehe, die Forschung geht immer so lang.
Einem Professor glaube ich natürlich eigentlich okay. Schon, aber eine Garantie gibt es auch da nicht. Und 2050 müssten wir die Energiewende ja eigentlich bereits geschafft haben. Und für das kommt Kernfusion auf jeden Fall zu spät. Weil auch wenn dann ein erster produktiver Reaktor am Netz ist, deckt das ja nicht unseren ganzen Energiebedarf. Und auch beim Preis gibt es noch Fragezeichen, weil der technische Aufwand ist ja aus heutiger Sicht derart enorm, da ist nicht sicher, dass am Schluss konkurrenzfähiger Strom rauskommt.
Ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, eben wegen der Energiewende, die man eigentlich bis 2050 schaffen will. Also meine, man baut ja im Moment so viel oder investiert so in die nachhaltigen Energien. Bringt das überhaupt, wenn nachher so etwas wird kommen wie Kernfusion, wo das alles gar nicht brauchst?
Ja, also die nachhaltigen oder erneuerbaren Energien, die brauchen wir jetzt sowieso für die nächsten 25 bis vielleicht 50 Jahre. Aber der Traum von der unerschöpflichen Energiequelle, der bleibt. Und es ist sicher auch sinnvoll, dass sich da viele Nationen von der Welt zusammengetan haben und sich gemeinsam dieser gewaltigen Herausforderung stellen und da neues Zeugs entwickeln. Wenn es irgendwann so weit kommt, dass die Menschheit beliebig viel günstige Energie zur Verfügung hat, dank dieser Kernfusion, wäre das super toll. Dann könnten wir die Windräder nach und nach wieder abbauen und Freiflächen-Solaranlagen und alte AKWs, das wäre dann alles mit der Zeit überflüssig.
Das klingt jetzt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, so die Vorstellung, wie sich die Welt verändert. Wer weiß? Du Thomas, eine Frage habe ich noch. Ich bin ein bisschen verschrocken, als ich in diesem Blogartikel gelesen habe, dass das Tritium, das man für die Kernfusion braucht, radioaktiv ist. Ist ja auch nicht so super.
Ja, das stimmt. Dass das im Artikel thematisiert wird, ist auch von Leser gelobt worden. Es ist so, die Kernfusion als Prozess gilt zwar als sicher und sauber, aber Radioaktivität gibt es halt auch da. Auch die technischen Installationen ganz innen im Reaktor werden im Betrieb radioaktiv. Darum müssen die Reaktoren so gebaut sein, dass nichts davon in die Umgebung gelangen kann. Eigentlich wie die heutigen AKWs. Nur im Unterschied zu den heutigen AKWs ist die Lagerung der Abfälle dann ein viel kleineres Problem, weil die Strahlung wäre nur für etwa 100 Jahre gefährlich. Zum Vergleich, das Tiefenlager, das die Nagra im Moment in der Schweiz gerade für herkömmliche AKW-Abfälle plant, das müsste für 1 Million Jahre sicher sein.
Den ganzen Blogartikel findet ihr unter energieexperten.ch. Dort gibt es auch noch Bilder und Videos dazu und weitere Fernseh- und Podcast-Tipps. Und wenn ihr den Artikel einfach hören wollt, nebenbei, findet ihr auch dort vorgelesen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen zum nächsten Energieexperten-Talk. Da gibt es ja alle 2 Wochen immer am Donnerstagmorgen. Und das nächste Thema hast du schon parat, Thomas?
Ja, wir haben uns CO2 vorgenommen, wie man es einfängt und wo man es könnte speichern. Falls irgendjemand da außen an den Empfangsgeräten auch einen Themenwunsch hat oder ein Feedback, schreibt uns unten im Kommentarfeld oder per E-Mail an podcast@enex.me.
An dem Empfanggerät ist wie früher im Radio. Das ist ein Podcast. Aber freut uns, dass ihr zuhört auf euren Kopfhörer oder was auch immer. Und folgt dem Podcast doch und gebt bei der Bewertung ein paar Sternchen und empfehlt den Podcast auch anderen Leuten, die sich für Energie und Technik interessieren. Die haben sicher Freude, einen Podcast-Tipp zu bekommen. Und dann bis zum nächsten Mal
an dem Empfangsgerät. Und tschüss.
Energieexperten, der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Von den Elektrizitätswerken vom Kanton Zürich. Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, Gian Cavicelli und mir, der Carla Keller. Den Blogartikel geschrieben hat der Remo Bürgi. Den Schnitt und das Mastering hat Wilmar Rall gemacht. Das ist eine Produktion von der Podcast Schmiede.